Herzlich willkommen zurück bei Politik Punk. Ich bin Kevin Kienle, dein heutiger Host vom Podcast. Und heute haben wir eine neue Episode von Inside Bundestag. Zu Gast ist diesmal Sascha Müller von den Grünen aus Nürnberg. Bitte beachte, dass wir den Podcast am 4. Mai um ca. 17 Uhr aufgenommen haben, da sich die aktuelle Weltlage natürlich sehr schnell ändern kann.
Hi, ich bin Christina von Politik Punk. Wir sind ein junges Startup aus Nürnberg, das dir die Politik in Nürnberg näher bringen möchte. Damit wir weiterhin werbefrei bleiben können, kannst du uns durch einen Einkauf in unserem Online-Shop unterstützen. Jetzt aber wünschen wir dir erstmal viel Spaß beim Podcast.
Servus Sascha, herzlich willkommen bei Politik Punk und Inside Bundestag. Und natürlich auch im Nachhinein herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl in den Deutschen Bundestag. Du bist heute erst das zweite Mal bei Politik Punk, deswegen stell dich doch bitte erstmal selbst kurz vor, wer du bist, was du machst, was du bisher gemacht hast und was du jetzt alles machst.
Genau, hallo Kevin, freut mich, dass ich dabei sein kann. Ja, mein Name ist Sascha Müller, 52 Jahre alt und frisch gewählter Bundestagsabgeordneter. Was habe ich bisher gemacht? Eigentlich bin ich sozusagen Sportjournalist gewesen über die letzten Jahre, seit Ende der 90er Jahre und war die letzten 10 Jahre auch zeitgleich Mitglied im Landesvorstand der Bayerischen Grünen als Landesschatzmeister tätig. Habe dort auch vieles vorangebracht innerparteilich und jetzt bin ich nach gutem Listenplatz auch in den Bundestag eingezogen, was mich natürlich sehr freut und es eine freudige Erwartungshaltung damit verbunden war, natürlich mit den künftigen Aufgaben. Natürlich haben wir dann gleich die nächstgroße internationale Krise, den Krieg in der Ukraine zu bewältigen gehabt, aber da reden wir sicher hier gleich nochmal drüber, was es natürlich ein bisschen trübt. Meine Aufgaben im Bundestag sind jetzt, ich bin Mitglied im Finanzausschuss geworden, ich bin stellvertretendes Mitglied zusätzlich in den Ausschüssen für Arbeit und Soziales und für Sport, was ein bisschen nahe lag natürlich, und bin im Finanzausschuss Obmann für meine Fraktion und bin zusätzlich auch noch von meinen Kolleginnen im Bundestag aus Bayern zu einem von 2 gleichberechtigten Sprecher innen der Landesgruppe Bayern von Bündnis 90 Die Grünen gewählt worden. Das in aller Kürze zu meiner Person.
Das war jetzt echt eine Kurzzusammenfassung. Erste Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist denn ein Obmann, wo du gerade angesprochen hast?
Ja, also die Obleute im Bundestag in den einzelnen Ausschüssen sind diejenigen, die beraten mit dem Ausschussvorsitzenden, wann was auf die Tagesordnung gesetzt wird, wie die parlamentarischen Verfahren für welchen Gesetzentwurf sind, wann die Anhörungen sind. Das wird alles dort pro Fraktion mit einer Person ausgehandelt und dann dem Ausschuss dann vorgelegt, der dann im Regel dann diesen Empfehlungen auch entspricht. Und es geht viel um Verfahrensfragen dabei. Und natürlich auch manchmal spielt es in die Inhalte mit rein. Verfahrensfragen sind immer auch natürlich inhaltliche Verfahren, sind Machtfragen. Da sind wir natürlich dann, bin ich dann mit meiner Co-Sprecherin, beziehungsweise mit meiner Sprecherin der AG Finanzen, Katharina Beck, natürlich im engen Austausch, die ja stellvertretende Ausschussvorsitzende ist. Und als Obmann bin ich dann auch ihr Stellvertreter. Wir führen unsere Arbeitsgruppe Finanzen dann gemeinsam.
Jetzt hast du natürlich deine Aufgaben im Bundestag aufgelistet. Darüber sollten wir unbedingt eine weitere Podcast-Episode mal machen. Jetzt interessiert uns aber natürlich auch, was sind so deine Hauptaufgaben im Gebiet des Süden für den Bundestag?
Ja, natürlich, was für die Wahlkreisarbeit betrifft, das gilt im Prinzip für alle Abgeordneten. Wahlkreisarbeit ist immer auch Austausch mit den Menschen, mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Unternehmen, mit den Initiativen, Verbänden vor Ort. Und da nehme ich meine Wahlkreisarbeit natürlich sehr, sehr ernst. Mache auch Firmenbesuche, habe ich bereits gemacht, rede mit den Stakeholdern und bin auch durchaus mal einfach nur dafür da, Sprechstunden anzubieten. So offizielle werde ich demnächst auch auf meiner Website kommunizieren, wo einfach auch ganz niederschwellig Politik vermittelt werden kann und ich Wünsche entgegennehmen kann für die Politik. Und ich war heute ganz frisch dabei in Schwabach beim Infomobil des Deutschen Bundestages, wo sehr viele Menschen sich über Politik des Bundestages informieren wollten. wo ich auch im engen Austausch mit den Menschen direkt vor Ort ganz niederschwellig war, was sehr spannend war tatsächlich und wo interessanterweise auch immer die gleichen Fragen gestellt werden, über die man natürlich dann auch sicherlich gleich noch reden, über die Folgen des Krieges natürlich, was die Details der Entlastungspakete betrifft, aber auch zur Größe des Bundestages, also eine Frage, die sehr häufig dann gestellt worden ist und was wir da machen können, dass der Bundestag mal wieder ein bisschen kleiner wird.
Sollten wir auch mal drüber sprechen.
Ja.
Was sind denn so deine Ziele bis zur nächsten Bundestagswahl, wo du vielleicht vor Ort dich extrem dafür einsetzen möchtest?
Oh, das ist eine interessante Frage. Also es ist immer natürlich als Bundestagsabgeordneter musst du immer natürlich im Blick haben, was die Auswirkungen von dem, was du tust. Und im Finanzausschuss beschließen wir ja auch viel über steuerliche Fragen, das ist unsere Kernaufgabe, was das dann für Auswirkungen in der Region hat. Also das kann man jetzt nicht so speziell auf den Wahlkreis herunterbrechen, das betrifft alle Menschen natürlich. Ganz grundsätzlich aber auch möchte ich immer ein offenes Ohr haben, auch für die Anliegen der Menschen und auch dort natürlich bin auch, was die Anliegen der Kommunalpolitik ist, was bei der Umsetzung der Energiewende, der Verkehrswende, wo wir einiges vorhaben, was das auch für die Kommunen bedeutet, wie die gegebenenfalls dann die Bundespolitik unterstützen kann. Auch da bin ich mit unseren Vertreterinnen dann auch im Austausch, nicht nur mit meiner eigenen Partei, sondern auch mit den Bürgermeisterinnen, Oberbürgermeistern vor Ort tauschen wir. Ich tausche mich gerne aus darüber und das sind so die Kernanliegen. Einfach, ich sehe mich sozusagen als Vermittler zwischen den Ebenen natürlich. Wenn irgendwo was vor Ort nicht so richtig funktioniert, was wir uns anders gedacht haben, dann nehme ich das gerne mit und bringe das wieder mit ein.
Und jetzt können wir dieselbe Frage natürlich für den Bundestag stellen. Was sind da so deine Ziele in der aktuellen Periode? Vielleicht aus dem Kooperationsvertrag oder besser gesagt
Ja.
Koalitionsvertrag auf Bundesebene oder vielleicht so viele Reden willst du halten oder dafür willst du dich besonders einsetzen?
Ja, ich habe bereits drei Reden tatsächlich gehalten, überwiegend zu steuerlichen Themen. Ich bin im Finanzausschuss für Fragen der Einkommensteuer für meine Partei zuständig, aber auch Sachen für Verbrauchs- und Verkehrssteuern. Das betrifft beispielsweise die jetzt gerade auch aktuell wieder diskutiert, die Biersteuer oder auch die Tabaksteuer, vielleicht perspektivisch wieder interessante Gesprächspartner, die man dann plötzlich hat, obwohl ich passionierter Nicht-Biertrinker und auch Nichtraucher bin. Es sind völlig eine andere Welt, in die ich da eintauchen muss. Aber natürlich liegt uns allen Grünen besonders im Herzen, dass wir die Energiewende, die Klimawende in allen Sektoren gut hinkriegen. Und da sehe ich mit dem Osterpaket von Robert Habeck, was die Bundesregierung dann jetzt demnächst auf den Weg bringen wird, schon mal einen guten Ansatz, was noch ein bisschen erweitert werden wird. Also da haben wir eine ganz große Aufgabe vor uns. Das große Ziel ist knapp Verdoppelung bis 2030 Strom aus erneuerbaren Energien zu haben. Also dann künftig 80% statt jetzt 42%. Das ist natürlich eine gigantische Aufgabe, die wir haben. Und da müssen wir auch auf verschiedenen Ebenen auch ranklotzen und ja, an die Arbeit gehen.
Kommen wir gleich zu einer Abstimmung, die vor kurzem im Bundestag war. Und zwar ging es um die allgemeine Impfpflicht. Die
Ja.
ist bekanntermaßen ja gescheitert. Wie hast du denn abgestimmt und wieso hast du so abgestimmt?
Es gab ja ursprünglich zwei Gesetzentwürfe zur Impfpflicht, die wir dann zusammengefasst haben und auch Angebote gemacht haben, dass daraus was Mehrheitsfähiges entstehen könnte. Es gab einen Gesetzentwurf zur allgemeinen Impfpflicht ab 18 und allgemeine Impfpflicht ab 50. Dem Antrag habe ich unterstützt. Und am Ende hatten wir dann einen, wo wir dachten, konsensfähigen Vorschlag, der auch weitgehend mit den Vorschlägen der Unionsfraktion, die zwar keinen Gesetzentwurf vorgelegt hat, aber die einen Antrag eingereicht hat zur Unterstützung einer Impfpflicht ab 60 Jahren. Das hatten wir dann auch in den Gesetzentwurf so geschrieben, wo wir dachten, da könnten wir eine Mehrheit zu gewinnen in einer offenen Abstimmung. War aber nicht. Ich habe dann durch diesen Kompromiss zugestimmt. Das Ergebnis ist bekannt. Leider konnte sich die Union nicht überwinden, auf ihren Reihen die Abstimmungen freizugeben, wie wir das bei den Ampelparteien gemacht haben. Und so ist dann auch dieser Gesetzentwurf gescheitert. Und jetzt, ich glaube, damit ist auch das Thema vom Tisch, muss man auch ehrlich sagen. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir die im Herbst trotzdem gut durchkommen, durch den Herbst und durch den Winter, und uns nicht noch böse Varianten erwischen. Das weiß heute noch niemand. Der Gesetzentwurf hat ja auch vorgeschlagen, dass die Impfpflicht erst gegebenenfalls aktiviert werden kann, wenn es notwendig sein wird. Also noch, das wird noch, wurde ein bisschen offen gelassen. Jetzt werden wir sehen. Wir hoffen natürlich alle, dass die nächsten Varianten nicht mehr so stark werden wie die Delta-Variante und unser Gesundheitssystem vor Überlastung verschont bleibt. Wissen kann das heute keiner.
Werden denn gerade Maßnahmen getroffen, besprochen und oder geplant, um eine mögliche nächste Welle zu verhindern, oder wird nur gehofft?
Natürlich haben wir ein ganzes Maßnahmenpaket ja in der Vergangenheit gehabt. Jetzt sind die meisten Maßnahmen ausgelaufen. Wir haben nur wenige noch in Kraft gesetzt. Wir haben die Hotspot-Regelung, die auf Landesebene aktiviert werden kann, wenn wieder vereinzelt hohe Inzidenzen auftreten. Wir haben noch Maskenpflicht in Zügen, im ÖPNV, diese Dinge. Aber natürlich haben wir das ganze Maßnahmenpaket, was wir, denke ich, wenn es notwendig sein wird, auch wieder aktivieren können. Und wenn es wirklich notwendig ist, dann auch Mehrheiten dafür im Bundestag bekommen. Vielleicht nicht für alle Maßnahmen, die wir in der Vergangenheit hatten, aber dann zielgenau, dass wenn es notwendig ist. Ich gehe davon aus, wenn es notwendig sein wird, ist der Bundestag auch weiterhin handlungsfähig.
Okay, kommen wir dann zum nächsten Thema. Nach Corona ist ja das aktuell große Thema der Krieg in der Ukraine. Und jetzt ganz neu fordern ja die Grünen im Bundestag eine Extrasteuer für Firmen, die vom Krieg profitieren. Was soll denn diese Steuer bewirken und auf welche Unternehmenssparten soll denn diese Steuer zählen?
Das ist eine Idee, die auch europaweit von der EU auch geboren wurde, sozusagen, dass wir eine sogenannte Übergewinnsteuer einführen können, dass wir also den Unternehmen, die jetzt unter bestimmten, also von der aktuellen Situation besonders profitieren, was es ja vereinzelt gibt. Die meisten Unternehmen sind eher natürlich davon betroffen, von den Krisenerscheinungen, das ist ganz klar. Und denen muss man dann auch gezielt helfen. Und dafür braucht man auch Geld. Und die Idee ist beispielsweise, wenn wir sehen, dass jetzt, wir hatten ja das Thema mit den hohen Benzinpreisen, wo auch selbst als der Rohölpreis sich wieder ein Stück weit normalisiert hatte, hatten wir dann auch noch weiterhin hohe Preise an der Tankstelle. Da konnte man überlegen, ob doch vielleicht da auch bei den Mineralölkonzernen etwa ein Übergewinn vorhanden ist, dass man das dann abschöpft und dann der Allgemeinheit zugutekommt. Das mag auch noch für andere Branchen auch zutreffen. Das ist eine Idee, die wir jetzt gerade natürlich diskutieren. Ob das dann tatsächlich Regierungshandeln wird, hängt natürlich auch davon ab, wie weit und ob und wie weit unsere Ampelpartner da mitgehen werden. Das wird sicherlich noch eine spannende Diskussion werden.
Wie ist denn da der aktuelle Stand? Hat man davon eine Mehrheit in der Regierung oder wie sprechen die Partner aus?
Es sind natürlich noch viele Fragen offen, weil das ein bisschen auch steuerpolitisches Neuland ist, muss man auch ehrlich sagen. Natürlich, und da gibt es natürlich auch Skepsis. Also das heißt, wir sind am Anfang der Gespräche. Noch sind wir nicht so weit, dass wir verkünden können, dass es diese Steuer geben wird. Wir setzen uns durchaus dafür ein. Also Robert Habeck hat sich dazu positioniert, auch unsere Unternehmenssteuerexperten sind da dran, aber es gibt auch noch einige Skepsis, kann ich auch offen sagen, und da werden wir sehen, wo wir dann am Ende landen.
Skepsis kommt ja auch von Katja Hessel, das ist ja deine Kollegin quasi aus Nürnberg für die FDP. Die hatte gemeint, Unternehmen sind doch aktuell eh schon extrem belastet durch zum Beispiel Corona-Pandemie, hohe Energiepreise und die derzeit zusammengebrochenen Lieferketten. Wieso sollte also jetzt nochmal eine extra Steuer kommen?
Das trifft auch auf viele Unternehmen zu, da hat sie ja völlig recht. Also deswegen heißt es ja, dezidiert Übergewinnsteuer ist für die Unternehmen, für die das nicht gilt, die auch, wie beschrieben, in der Krise auch profitieren können. Das sind nicht so viele. Insofern müssen wir da, wie wir sehen, da müssen wir über die Details noch einmal reden und schauen, ob wir da irgendwie eine Lösung finden. Es ist ja auch in Ordnung, wenn wir zunächst einmal mit unterschiedlichen Vorstellungen in solche Gespräche reingeht und man auch die Argumente von Katja Hessel sind ja durchaus erwägenswert. Am Ende muss man dann halt zu einer guten Lösung kommen. So verstehen wir uns als Ampel, auch wenn wir von verschiedenen Richtungen kommen. Am Ende hoffen wir, dass am Ende für die Menschen was Gutes dabei rauskommt.
Müssten dann auch Rüstungskonzerne davon betroffen sein, von dieser Steuer? Die verdienen ja eigentlich zwangsläufig mit an Krieg auf der Welt.
Nach meinem Verständnis ja, nicht pauschal, aber natürlich dann viele wird das möglicherweise betreffen, ja. Aber wie gesagt, wir sind da jetzt, bevor wir jetzt in die Details gehen, welche Branchen betrifft, warten wir doch erstmal ab, was die Gespräche in der Ampel zwischen den Ampelfraktionen ergeben.
Kommen wir jetzt mal zu einer eher privateren Frage in Bezug auf den Krieg. Wie hast du denn reagiert oder was waren deine ersten Gedanken, als du die Eilmeldungen auf deinem Handy gesehen hast, dass Russland jetzt tatsächlich die Ukraine angegriffen hat?
Ja, also wir hatten, das war ja so in den Tagen davor, so ein Hoffen und Bangen, schaffen die diplomatischen Initiativen es noch dann doch vom Einmarsch, dass wir den Einmarsch von Russland verhindern können. Aber Putin hat sich entschieden, dann tatsächlich den Krieg zu beginnen. Natürlich ist man dann erst einmal konsterniert, weil alle Hoffnung dann einfach dahin ist und musste sich erstmal sortieren, was bedeutet das jetzt, weil so eine Situation unmittelbarer Nachbarschaft, auch ein wirklicher Angriffskrieg eines Landes gegen eines anderes, das haben wir ja eigentlich nicht in dieser Form in der unmittelbaren Nachbarschaft erlebt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das ist eine besondere Situation. Für mich war dann schnell auch natürlich ein Punkt, dass wir uns mit den Maßnahmen, die daraus folgen für uns als Deutschland oder auch als für unsere Verbündeten, sprich die Sanktionsmaßnahmen, welche Sanktionsmaßnahmen bringen wir auf den Weg? Das war ja ziemlich schnell klar, dass das nicht unbeantwortet bleibt, diese militärische Eskalation, dieser Angriffskrieg, sondern dass wir Sanktionen gegen Russland verhängen werden, mit der Hoffnung, dass mittelfristig das Putin so weit schwächt, dass er dann doch wieder an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Da brauchen wir allerdings einen langen Atem, das war uns von Anfang an klar. Und viele dieser Sanktionen waren ja auch im Finanzbereich dann und da war es dann auch meine Aufgabe mit und meinen grünen Kolleginnen auch Gespräche zu führen, welche Sanktionsmaßnahmen sind sinnvoll, sind notwendig, wie wirken sie und wie wirken sie dann auch auf uns selber. Natürlich hat auch jede Sanktion, die du verhängst, auch Auswirkungen auch auf das eigene Land. Wir diskutieren ja im Moment auch viel über Energieembargos oder beziehungsweise umgekehrt, was passiert, wenn Putin sich doch entschließt, uns den Gashahn zuzudrehen, was hat das für Auswirkungen auf uns? Das hat große Auswirkungen. Aber natürlich haben wir auch darüber diskutiert, was bedeuten dann, also jetzt in meinem Bereich, was bedeutet der Ausschluss von SWIFT, von einzelnen russischen Banken aus dem SWIFT-System, aus dem Zahlungssystem. Was bedeutet das, wenn wir die russische Zentralbank sanktionieren? Das sind alles sehr wirkungsvolle Maßnahmen gewesen in der Summe. Aber mal schauen, es wird ja mittlerweile, ich glaube, wir sind inzwischen bei dem 5. Sanktionspaket in der internationalen Gemeinschaft und wer weiß, wie viele noch folgen. Und da muss jeder Schritt natürlich gut bedacht sein. Ich habe aber auch den Eindruck, unsere Bundesregierung insgesamt geht da sehr behutsam und überlegt vor mit unseren Verbündeten. Da glaube ich, fühle ich mich im Moment gut aufgehoben. Ich glaube, die meisten Menschen geht es auch durchaus so.
Jetzt hattest du ja selber schon SWIFT angesprochen. Hier hat ja Deutschland lange gezögert. Wieso hat denn Deutschland so lange gezögert, wenn andere Länder schon viel schneller den Ausschluss von SWIFT beschlossen hatten?
Das mich hat ein anderes gewundert, dass wir tatsächlich so lange über den SWIFT-Ausschluss überhaupt diskutiert haben, als ob es die wirkungsvollste Maßnahme ist. Man kann sie auch umgehen. Es macht den Zahlungsverkehr schwieriger, aber er ist nicht deswegen unmöglich geworden. Viel wirkungsvoller war dann durchaus die Sanktionierung der russischen Zentralbank, was mit den Devisenreserven dann Russlands zu tun hat, an die wir nicht mehr rankommen. Das sind alles Dinge, die durchaus Impact haben. SWIFT wurde tatsächlich auch lange diskutiert zwischen den Verbündeten, von unseren Verbündeten. Manche waren schneller der Meinung, das bringt jetzt den Impact. Wir haben dann nochmal abgewogen, ob so ein Zahler, die Sanktionierung oder die Behinderung von Zahlungsströmen nicht dann auch wieder zurückschlägt auf uns. Das sind auch natürlich Maßnahmen, die du abwägen musst. Aber letzten Endes, es musste auch gut vorbereitet werden. Solche Schritte sind tatsächlich auch nicht einfach nur mit einem Fingerschnipp zu erledigen, sondern das braucht auch Vorbereitung. Das hat also auch durchaus ein paar Tage gedauert, bis das alles umgesetzt war. Und das muss alles einfach gut durchdacht werden und vorbereitet werden. Insofern, im Nachhinein habe ich tatsächlich auch Verständnis dafür, dass wir uns da insgesamt Zeit gelassen haben für die Bewertung dieser Maßnahmen.
Jetzt haben wir schon viel über Geld gesprochen. Wir hatten vorhin auch die Profiteure des Krieges und wir hatten jetzt auch schon die Spritpreise oder die Ölpreise. Und durch den Krieg in der Ukraine sind auch die Spritpreise stark gestiegen. Ein Vorschlag ist ja hier ein Tempolimit oder zumindest ein temporäres Tempolimit. Wie siehst du denn diese ganze Thematik?
Also ich persönlich bin natürlich ein großer Anhänger des Tempolimits, auch gerne eines temporären Tempolimits. Ich gehöre zu einer Generation, die so an den frühesten Erinnerungen, an die man sich noch so aktiv erinnern kann, dass in der Familie über die autofreien Sonntage gesprochen wurde, als wir die Ölpreiskrise Anfang der 70er Jahre hatten. Das ist mir durchaus noch zumindest auch, sei es auch vielleicht nur in nachträglich dann in den Erzählungen hängen geblieben. Das zeigt auch ein bisschen, wie ernst wir es nehmen müssen, auch jetzt Energie zu sparen, um über die Zeit hinwegzukommen. Das erleichtert vieles, wenn wir alle ein bisschen auch schauen, wo wir Energie einfach sparen können, falls tatsächlich wir eine Knappheit bekommen, die wir jetzt noch nicht haben. Wir sind ja auch viel dabei und Robert Habeck ist ja auch rührig dabei, auch alternative Quellen für Öl und für Gas zu bekommen, nicht nur aus Russland unsere Abhängigkeit zu lösen. Bei Gas ist es ein bisschen schwieriger als bei Öl, da haben wir es jetzt bald geschafft. Da sind wir nur noch zu 12% von den Importen von Russland abhängig. Das ist ein bisschen durchaus, also das ist machbar, wenn da von einer Seite dann der Hahn zugedreht wird. Das sind Dinge, über die wir tatsächlich nachdenken müssen. Aber ja, ich meine, ich kann nur appellieren, man kann auch ohne Tempolimit überlegen, ob man ein bisschen Fuß vom Gas nimmt und seinen Teil dazu beiträgt. Noch haben wir kein Tempolimit. Wir haben auch in der Ampelregierung dafür noch keine Mehrheit. Es gibt mindestens eine Partei, die das noch nicht so gut findet derzeit. Und das ist dann zu respektieren. Wenn halt da kein Konsens besteht, dann können wir das halt im Moment noch nicht umsetzen, obwohl es mich sehr freuen würde, wenn wir es bekämen.
Kannst du denn die Gegner verstehen, die sich gegen ein Tempolimit aussprechen?
Also ich glaube, das Tempolimit ist jetzt sowohl von Befürwortern als auch der Gegner so ein gewisses Symbol, hat das eine gewisse Symbolkraft. Es bringt eine Energieeinsparung, es bringt eine Einsparung auch bei Benzin, aber auch bei Öl logischerweise. Dann, aber natürlich gibt es auch Maßnahmen, die nachhaltiger sind. Es zeigt aber auch, dass es kostet ja nichts, ja, und auch trotzdem kommen wir alle ans Ziel an. Also es ist, ich kann verstehen, wenn man sagt, das ist ja nur Symbolpolitik, weil anderes ist vielleicht nachhaltiger oder wirkungsvoller. Ich kann aber auch, also so ein Symbol kann aber auch sehr wichtig sein, gerade in der jetzigen aktuellen Situation. Also insofern, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, dass auch wenn ich es nicht teile, dass da manche noch einen großen Schritt haben und sagen, das ist aber jetzt, ja, es ist individuelles Entscheidung, wie schnell ich fahre, auch wenn das weltweit nur noch wenige Länder haben, die diese volle Freiheit auf den Autobahnen haben. Und die meisten dieser Länder sind weit weg und nicht unbedingt Staaten, in denen man jetzt gerne Urlaub macht, um es mal so zu sagen. Aber gut, es ist, wie es ist. Also von daher, ich würde es mir wünschen, dass wir es bekämen, aber es ist nicht so. Und solange ist es, wir da keine Mehrheit dafür haben, in der Regierung, im Bundestag, müssen wir halt eben mit anderen Maßnahmen auskommen.
Wir haben wieder vor der Podcast-Aufnahme unsere Zuhörerinnen und Zuhörer über Instagram gefragt, ob sie denn Fragen für dich haben. Und eine passt perfekt zu diesem Thema. Und zwar, welches Auto fährst du denn als grüner Bundestagsabgeordneter?
Gar keins. Ich wäre als Abgeordneter, fahre ich mit dem ICE Sonntagabend in der Regel vor Sitzungswochen nach Berlin und wohne glücklicherweise in der Nähe einer S-Bahn-Station, die mich dann direkt ins Regierungsviertel bringt, wo ich dann nur noch wenige Schritte dann zum Bundestag habe. Also ich komme ganz ohne Auto aus, solange ich in Berlin bin. Und meistens auch die Termine im Wahlkreis schaffe ich mit öffentlichem Nahverkehr. Und wenn allerschlimmstenfalls gibt es einen VW vor der Tür, mit dem man dann die letzten Kilometer, wo man vielleicht nicht mit ÖPNV hinkommt, hinfahren kann. Es ist ein ganz normaler Mittelklassewagen, nicht groß. So.
Kommen wir zum Ende noch kurz zum Klima- und Umweltschutz. Der
Ja.
Krieg ist ja jetzt nicht gerade positiv für die Klimabilanz. Wie ist denn der Plan, den grünen Umweltschutz in der aktuellen Regierung stärker in den Fokus zu rücken, da der natürlich absolut nicht in der öffentlichen Wahrnehmung stattfindet?
Ja, es findet vielleicht nicht in der öffentlichen Wahrnehmung so mehr so wird es diskutiert, aber es ist nötiger denn je, weil die hohen Energiepreise und die Abhängigkeit von Russland in Sachen Energie hat ja eine und dieselbe Ursache, Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Insofern ist das Ziel der Bundesregierung, auch der Ampel, der Grünen natürlich, der grünen Ministerinnen, insbesondere Robert Habeck in der Regierung, erneuerbare Energien weiter auszubauen, wichtiger denn je. Und es ist eher ein Grund, tatsächlich jetzt noch mehr dafür zu tun, die Verfahren zu beschleunigen, dass wir auch die Anlagen, Wind und Sonne insbesondere, die wir brauchen, auch beschleunigt, dass wir die errichten können. Stichwort: In Bayern haben wir immer noch die 10-H-Regeln, die nur noch leicht aufgeweicht werden soll, jetzt nach aktuellen Diskussionen schon innerhalb der CSU. Da wünsche ich mir deutlich mehr und mehr, auch da auch der Turbo gezündet wird. In Berlin gehen wir da voran. Das ist nach wie vor Top-Thema, auch wenn wir vielleicht es von einem anderen Fokus her reden. Aber die Notwendigkeit besteht nach wie vor.
Und unsere letzte Frage, Sascha, was gibst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in der aktuellen Zeit mit auf den Weg, bis wir uns wiederhören?
Ah. Also ich glaube, das Wichtigste, so schwer die Zeiten auch sind und so schwierig die ganze Situation auch anmutet und wir jeden Tag neue schlechte Nachrichten aus der Ukraine hören. Ich glaube, wir kommen da nur durch, wenn wir erstens besonnen bleiben und zweitens uns unsere Hoffnung bewahren, dass die Zeiten auch wieder besser werden können. Unsere Regierung tut, was wir können, um die Situation hierzulande auch bewältigen, einerseits und andererseits der Ukraine zu helfen, auch mit verschiedenen Maßnahmen. Also ich würde sagen, behalten wir trotz allem unsere Hoffnung, unsere Zuversicht auf bessere Zeiten. Und ich hoffe, beim nächsten Podcast können wir dann vermelden, der Albtraum ist vorbei und jetzt geht es ans ja. An den Wiederaufbau der Ukraine und an die vielen anderen, innenpolitisch, an die vielen anderen Aufgaben, die natürlich auch noch alle vor uns haben, die wir jetzt angehen müssen.
Lieber Sascha, vielen Dank für deine Zeit und hoffentlich bis bald.
Alles klar, ich danke und bis bald.